Weiße Tücher hängen als Symbol dafür, dass er willkommen ist an dem Baum. Das ist eine schöne Geschichte. Aber in dieser Zeit, wo er im Zug saß, hat er sich sicherlich die ein oder andere Frage gestellt. Und vielleicht war es auch, so wie Adel Tawil in seinem Song geschrieben hat, ist da jemand? Also ist da jemand, der zu Hause ist, diese Tücher aufhängt? Ist da jemand, der mich willkommen heißt? Bei Adel Tawil, da haben wir diesen Song genommen und in Anlehnung an diesen Song haben wir 5 Wochen lang diese Frage gestellt. Ist da jemand? Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis zum Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand? Das sind Zeilen aus seinem Song. Und wir als Christen sind davon überzeugt, dass Gott die Antwort auf diese Fragen ist. Um das zu beweisen, haben wir ein Gedankenspiel von Blaise Pascal gemacht und ein Gebet als Türöffner gesprochen. Und das Gedankenspiel des Mathematikers Pascal geht folgendermaßen: Die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, liegt bei 50%. Wägen wir also Gewinn und Verlust bei einer Wette, dass es Gott gibt, einmal gegeneinander ab. Schätzen wir die Chance für beides ab. Wenn man gewinnt, gewinnt man alles. Wenn man verliert, verliert man nichts. Und seine Schlussfolgerung ist dann: Setzt also auf Gott, ohne zu zögern, weil es gibt kein Risiko, auf Gott zu setzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man verliert, liegt bei null. Daher haben wir euch, wir haben uns ermutigt, in den letzten 30 Tagen ein Gebet zu sprechen, wie ich eben schon gesagt habe, das als Türöffner dienen sollte, damit wir Gott neu erleben oder damit er sich das allererste Mal für uns zeigt. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und das haben wir dann ein bisschen zu jeder Predigt erweitert. Die Antwort Gottes auf dieses Gebet können die 5 Wachmacher sein, die wir benannt haben. Diese Wachmacher sind Aha-Momente in unserem Leben. Es sind Momente, in denen uns ein Licht aufgeht und Gott sich uns zeigt. Den ersten Aha-Moment nannten wir das Erwachen der Sehnsucht. Es muss doch noch mehr geben. Wir alle sehnen uns danach, zu lieben und geliebt zu werden, einen Sinn in unserem Leben zu haben und Sinn zu erkennen. Vor allem dann, wenn es keinen Sinn ergibt. Diese Sehnsucht hat Gott in uns hineingelegt. Und wenn du zulässt, dass dieses starke Verlangen nach mehr in deinem Leben dich näher zu ihm zieht, wird er deine Sehnsucht auch stillen. Gott kennt deine und meine Bedürfnisse und Sehnsüchte besser als wir selbst. Und er wünscht sich ein Leben voller Bedeutung und Leidenschaft für dich und für mich. Das Meer, das du so sehr brauchst, kannst du nur finden, wenn du immer wieder zu deinem himmlischen Vater umkehrst. Der zweite Moment ist das Erwachen der Reue. Ich wünschte, ich könnte noch einmal von vorne anfangen. Wenn wir versuchen, unsere Sehnsüchte nach Liebe, Sinn und Bedeutung selbst zu erfüllen, werden wir immer wieder enttäuscht werden. Die Reue, die wir empfinden, weil wir unseren eigenen Wegen nachgegangen sind, kann entweder uns noch mehr zur Sehnsucht und zur Reue führen, also in einen Kreislauf hineinführen, der in eine Abwärtsspirale geht. Oder uns dazu bringen, bei dem einen Hilfe zu suchen, der uns wirklich auch helfen kann. Du musst die Kraft deiner Reue nicht mit noch mehr Selbstverzweiflung und Feststecken vergeuden, sondern geh einfach zu Gott, der dir hilft. Er möchte dir helfen. Und dann wirst du die Wahrheit entdecken. Und mit dieser Wahrheit kannst du dein Leben weiter und immer mehr gestalten. Bei Gott dürfen wir jetzt jederzeit neu von vorne anfangen. Das dritte Erwachen war das Erwachen der Hilfsbedürftigkeit. Ich schaffe das nicht alleine. Wenn wir nicht zugeben, dass wir in diesem Leben nicht aus eigener Kraft Erfüllung finden können, werden wir unseren Weg zurück zu Gott niemals finden. Aber wenn uns einmal bewusst wird, dass wir Hilfe brauchen, dann haben wir die Kurve heim zu unserem himmlischen Vater schon gekriegt. Deine Hilfe trägt den Namen Jesus. Er wird dich niemals verlassen und er bringt dich zurück zum Vater. Letzte Woche haben wir den vierten Moment kennengelernt, das Erwachen der Liebe. Gott liebt mich also doch von Herzen. Wenn wir ganz zu Gott, unserem Vater, zurückgekehrt sind, erleben wir die unwiderstehliche Liebe Gottes in Jesus Christus. Es gibt nichts, was in unserem Leben mit Gott wichtiger ist als seine ewige, bedingungslose Liebe zu uns. Die Gnade und die Vergebung, die er jeden von uns anbietet und zuspricht, finden wir nirgends anders. Sie ist beinahe erschreckend. Sie ist überwältigend und immer wieder erstaunlich und überraschend. Und sie ist das, wonach wir uns in Wahrheit sehnen und wofür wir geschaffen wurden. Und während wir zu Gottes Liebe aufbrechen, werden Entscheidungen, die uns vorher unmöglich erschienen, langsam möglich. Es wird möglich, Gott in den Höhen und Tiefen unseres Lebens zu vertrauen. Und wir können, es wird sogar unser tiefster Wunsch, seinem Sohn Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Und heute sind wir beim fünften Erwachen. Wir sind beim fünften Erwachen angekommen. Das fünfte Erwachen ist die Konsequenz auf dem Weg zurück zu Gott. Es ist das Erwachen zum Leben. All diese Wachmacher haben wir in einer einzigen Geschichte entdeckt, die Jesus erzählte. Diese Geschichte nennen wir in christlichen Kreisen den verlorenen Sohn. Und diese Story ist mit zwei weiteren Erzählungen eine Antwort auf Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesu Art mit Menschen kritisierten. Sie fanden es doof, wie er mit diesen Menschen umgegangen ist. In der ersten Geschichte geht es um einen Mann, der 100 Schafe hat und eines davon verliert. Er sucht und sucht und als er es endlich findet, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen: Freut euch mit mir. Ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Die zweite Geschichte handelt von einer Frau, die eine wertvolle Münze verloren hat. Sie sucht überall danach und als sie sie findet, ruft sie auch ihre Freundinnen und Freunde, ihre Nachbarn zusammen und sagt: Freut euch mit mir. Ich habe meine Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Heutzutage wären diese Verluste vielleicht vergleichbar mit dem Verlust unserer Altersvorsorge. Vielleicht hätten wir sie durch eine Wirtschaftskrise verloren. Also du verstehst, warum diese Menschen sich so sehr freuten, dass sie diese Dinge, das Schaf und die Münze, wiedergefunden haben. Und dann kommt die dritte Geschichte. Und sie ist ähnlich der Geschichte, die Hartmut vorgelesen hat. Es ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn. In dieser Story geht es um einen jungen Mann, der eine Sehnsucht in sich verspürt und mit seinem Erbe in die weite Welt zieht. Dort lebt er ein wildes Leben, in dem er Geld mit ausschweifenden Partys und falschen Freunden verschwendet. Leider findet er nicht das, wonach er suchte. Als er dann das ganze Geld ausgegeben hatte, brach eine Hungersnot aus und er hatte nichts mehr zu essen. Er suchte nach Arbeit und bekam schließlich eine Stelle in einem Schweinestall. Er wurde so hungrig, dass er das Schweinefutter essen wollte, aber es war ihm nicht erlaubt. Er durfte es nicht essen. Schließlich erkannte er, wie dumm er gewesen war. Wie dumm er gewesen war, sein Erbe seines Vaters zu verschwenden und beschloss, zu ihm zurückzukehren und um Vergebung zu bitten. Und als er sich auf den Weg zurückmachte, dachte er darüber nach, was er seinem Vater sagen würde. Er hatte Angst vor dessen Reaktion und wusste nicht, ob er überhaupt wieder ins Haus aufgenommen werden würde. So wie auch in der Geschichte mit den weißen Tüchern, wo der junge Mann, der aus dem Gefängnis gekommen ist, die Hartmut eben vorgelesen hatte, nicht wusste, ob er wieder zu Hause aufgenommen wird. Aber als der Vater ihn von Weitem erkannte und erblickte, lief er ihm entgegen, um ihn in die Arme zu nehmen, zu küssen und ihn willkommen zu heißen. Dann trommelte er alle zusammen und machte eine Ankündigung. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. In allen drei Geschichten endet es damit, dass sich darüber gefreut wird, dass das Verlorene wiedergefunden wird. Wenn du den Weg zurück zu Gott gefunden hast, dann hast du allen Grund zu feiern. Du warst verloren und bist gefunden worden. Und dann beginnt ein neues Leben. Dieses neue Leben wird uns durch Jesus Christus angeboten, wie wir die letzten Wochen auch schon gehört haben. Das alte Leben ist vorbei und mit einem neuen kannst du jetzt durchstarten. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und später sagt er, ich lebe und ihr sollt auch leben. Der Apostel Johannes schreibt, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das Zeugnis der Bibel ist voll mit Aussagen, dass Gott uns ein neues Leben durch Jesus Christus ermöglichen möchte. Es ist ein Leben in Fülle. In der Ursprache des Neuen Testamentes gibt es zwei Wörter für Leben. Eines ist das Wort Bios, von dem sich unser Wort Biologie auch herleitet. Bios meint das natürliche Leben. Es kann auch das chronologische Leben bedeuten und all das, was dazugehört, die ganzen Lebensumstände und auch den Hausbesitz. In unserem durchschnittlichen Leben schlafen wir ungefähr 250.000 Stunden, essen 76.000 Mahlzeiten und gehen 200.000 Mal auf die Toilette. Das gehört zum BIOS. Und wir geben dabei noch Geld aus und wir haben noch unser Haus, unsere Wohnung, all das, was dazugehört. Und interessant ist, dass genau dieses Wort vorkommt am Anfang dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Und zwar wird es übersetzt mit Hab und Gut. Der Vater teilt das Bios auf, seine zwei Söhne auf. Also er teilt das Leben aus, aber das materielle Leben. Das alles gehört zum Bios. Aber in der Bibel gibt es noch ein anderes Wort für Leben und das ist das Wort Zoe. Einige tragen sogar den Namen Zoe. Zoe schließt das Bios-Leben mit ein, ist aber viel umfassender. Bei Bios geht es um die Quantität, bei Zoe um die Qualität des Lebens. Eine Qualität, die daher kommt, dass wir Gott kennen. Zoe bezieht sich letztendlich auf das ewige Leben, das Leben, für das du ursprünglich geschaffen wurdest und das nie enden wird. Jesus spricht hier von der Qualität eines Lebens mit Gott, das deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft beeinflusst. Wenn du zurück zu Gott findest, dann findest du dieses Zoe-Leben. Wenn du für dieses neue Leben bereit bist, dann ist dein Gebet: Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wecke in mir das Bewusstsein dafür, dass ich ein völlig neues Leben führen kann. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Wecke in mir das Bewusstsein dafür, dass ich ein völlig neues Leben führen kann. Welche Erfahrungen müssen wir aber machen, damit wir merken, dass wir dieses Leben haben, dass wir ein erfülltes Leben besitzen? Edward Hollowell, das war ein Wissenschaftler an Harvard und der war Dozierender an der medizinischen Fakultät, der hat die einflussreichsten und bedeutendsten Erfahrungen des Lebens eines Menschen festgemacht. Und einerseits ist es, etwas zu leisten, etwas in eine Handlung zu bringen. Und andererseits ist es, mit anderen Beziehungen zu haben. Doch wir Menschen haben ein Problem, denn in unseren Beziehungen läuft vieles schief. Unsere Gesellschaft ist immer vermessener darauf, etwas zu leisten, während sie gleichzeitig immer armseliger darin wird, Beziehungen zu bauen. Gott hat aber den Wunsch, dass beides für uns gelingt. Meist ist es ja so, dass wir den Fokus auf unsere Leistungen haben. Dabei gehen die Beziehungen größtenteils unter. Aber bei Gott kommen die Beziehungen zuerst. Bei Gott steht die Feier am Anfang. Gott feiert uns und feiert dich, feiert die Beziehung zu sich, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, an allererster Stelle. Und dieses Feiern brauchen wir nicht oder bekommen wir nicht, weil wir etwas geleistet haben. Der verlorene Sohn hat diese Feier bekommen. Und jeder, der nach Hause kommt, der verloren gewesen ist, der wird gefeiert von Gott. So sagte Jesus nach der ersten Story mit dem verlorenen Schaf: Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. In der Geschichte des verlorenen Sohns wird der junge Mann wieder ein Teil der Familie. Beziehung wird wiederhergestellt. Er muss sich diese Beziehung nicht erst verdienen und er muss auch nichts dafür leisten. Gott ist damit derjenige, der uns miteinander verbindet und der uns mit ihm verbindet. Durch ihn bist du in seine Familie aufgenommen und wir gehören alle zu seiner Familie und sind dadurch miteinander verbunden und haben Beziehung zueinander. Einsamkeit ist ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft und kann sich auf viele verschiedene Bereiche des Lebens auswirken. Und früher galt Einsamkeit als etwas, das hauptsächlich ältere Menschen betrifft. Aber heute ist sie auch unter jüngeren Menschen und in verschiedenen Bevölkerungsgruppen verbreitet. In der Arbeitswelt kann Einsamkeit auftreten, wenn Mitarbeiter sich nicht verbunden und unterstützt fühlen. Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass fast jeder zweite Angestellte in Deutschland Einsamkeit am Arbeitsplatz erlebt. Dies führt zu mehr Stress, Burnout-Syndrom, Depression und die Produktivität lässt nach. Auch in Schulen und im Bildungssystem kann Einsamkeit auftreten, insbesondere bei Schülern, die Schwierigkeit haben, Freunde zu finden oder sich zu integrieren. Eine Studie aus Großbritannien ergab, dass 43% der Jugendlichen zwischen 11 und 16 Jahren sich manchmal oder immer in der Schule einsam fühlen. Auch in der Freizeitgestaltung, im sozialen Leben kann Einsamkeit auftreten. Wenn Menschen nicht die Möglichkeit haben, Freunde oder Familie zu treffen oder ein Teil einer Gruppe bzw. Gemeinschaft zu sein. Hier sind vor allem dann auch Ältere betroffen, die oft alleine leben und weniger soziale Kontakte haben. Wieder eine Studie aus Deutschland ergab, dass 40% der Menschen über 75 Jahren sich manchmal oder oft einsam fühlen. Die Symptome von Einsamkeit können sich in verschiedenen Formen zeigen. Dass sie sich doch weiter sozial zurückziehen, weil sie Angst haben, geringes Selbstwertgefühl, Depressionen, Angstzustände, Schlafprobleme oder auch körperliche Erkrankung. Und insbesondere chronisch Einsame spüren diese negativen Auswirkungen auf ihre Gesundheit. Und die haben ein höheres Risiko an Herzerkrankungen, Diabetes und auch Demenz. Einsamkeit ist kein individuelles Versagen oder Defizit, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Aber Gott ist derjenige, der uns miteinander verbindet. Er ist unser Fundament der Gemeinschaft, hier in der Gemeinde, in der weltweiten Kirche. Wir können miteinander feiern und uns gegenseitig unterstützen. Und das geht am besten, wenn wir uns einander in kleinen Gruppen kennenlernen. So bauen wir tragfähige Beziehungen untereinander auf. Gemeinsam ist es einfach besser. Und zu unseren älteren Geschwistern, die nicht mehr kommen können, dass wir da Kontakt halten, dass wir Briefe schreiben, dass wir mal anrufen oder auch zu Besuch vorbeikommen. Das ist nicht eine Aufgabe allein des Pastors, das ist eine Aufgabe der Gemeinde. Die andere Erfahrung eines erfüllten Lebens, die wir schon angesprochen haben, ist, etwas zu leisten. Leistung ist nichts Schlechtes. Aber es wird zu einem Problem, wenn die Leistung das Wichtigste im Leben wird. Also wenn die Leistung zum Gott wird, zum Götzen. Das Problem in unserer Gesellschaft besteht darin, dass der Wert eines Menschen oft anhand seiner Leistung und seines Erfolgs gemessen wird. Es geht vor allem um Wettbewerb, Effizienz und Produktivität, während menschliche Werte wie Empathie, Mitgefühl und Gemeinschaft oft dann in den Hintergrund geraten. Diese Vorstellung von Leistung und Erfolg hat tiefgreifende Auswirkungen auf uns Menschen und auch auf unsere Gesellschaft. Zum einen führt sie oft zu einer hohen Belastung und Stress, da wir uns ständig unter Druck gesetzt fühlen, wir müssen erfolgreich sein und wir müssen auch erfolgreich bleiben. Und dadurch kann es zu psychischen und körperlichen Erkrankungen kommen, die sich wiederum auf unsere Lebensqualität auswirkt. Zum anderen kann die Leistungsgesellschaft zu einer Entfremdung und Vereinsamung führen, da wir uns auf unsere individuellen Leistungen konzentrieren und uns weniger um unsere Beziehungen kümmern und um unsere Gemeinschaft. Die Idee, dass jeder für seinen eigenen Erfolg verantwortlich ist, kann auch zu einer Stigmatisierung derer führen, die nicht so erfolgreich sind oder Schwierigkeiten haben, mitzuhalten. Und dadurch werden sie vielleicht ausgegrenzt und diskriminiert. Insgesamt kann dieses Leistungsdenken, diese Leistungsgesellschaft dazu führen, dass wir uns weniger auf menschliche Werte und Beziehungen konzentrieren und stattdessen einen ungesunden, einen wirklich destruktiven Fokus auf Leistung und Erfolg legen. Bei Gott steht die Beziehung vor der Leistung. Das muss uns bewusst sein. Das Handeln kommt erst aus der Beziehung, wenn wir eine Beziehung zu Gott aufgebaut haben. Gott hat in jeden von uns etwas hineingelegt. Er hat uns begabt. Er hat uns Gaben geschenkt. Es sind Geschenke von Gott, die wir zum Handeln bekommen haben. Und diese sollen wir aber nicht egoistisch einsetzen, sondern uns damit gegenseitig unterstützen, weil gemeinsam ist besser. Petrus, einer von Jesus' Schülern, hatte in einem Brief geschrieben: Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. In der Beziehung zu Gott können wir etwas leisten, was über uns hinausgeht, was einen Sinn hat. Wir investieren in Gottes Reich. Wir können an etwas mitwirken, was einen Wert für die Ewigkeit hat. Wir haben uns in den letzten Wochen gefragt, ist da jemand? Und haben in Gott die Antwort gefunden. Wir haben gelernt, dass wir uns nach mehr sehnen, dass wir Reue empfinden und Hilfe brauchen, um zu Gott zurückzukehren. Wir haben erfahren, dass Gott uns bedingungslos liebt. Und ich hoffe, dass ihr in den letzten 30 Tagen einen Aha-Moment hattet und dass ihr durch das Gebet zu Gott näher gekommen seid. Die Entscheidung, auf Gott zu setzen, ist ein Gewinn ohne Risiko. Wir haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Wenn wir Gott suchen, wird er sich uns auch zeigen. Lasst uns also weiter auf ihn vertrauen und ihm die Möglichkeit geben, in unserem Leben zu wirken. Da ist jemand, der dir Leben in Fülle geben will. Und wenn du schon an dem Punkt darüber hinaus bist, zu sagen, Gott, zeig dich mir, sondern du willst Nägel mit Köpfen machen, dann kannst du jetzt folgendes Gebet nachsprechen, um dein Leben Jesus zu übergeben, das allererste Mal oder vielleicht erneut, weil du gemerkt hast, du hast dich wieder von ihm entfremdet. Lieber Gott, ich komme zu dir heute mit einem offenen Herzen und dem Wunsch, mein Leben dir zu übergeben. Ich erkenne, dass ich ohne dich verloren bin und dass meine Sünden mich von dir trennen. Ich bitte dich um Vergebung für all die Dinge, die ich getan habe und die ich nicht in deinem Willen und die nicht in deinem Willen waren. Ich glaube, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, um für meine Sünden am Kreuz zu sterben. Und dass er durch seine Auferstehung neues Leben gibt. Ich empfange dieses Geschenk der Erlösung und bitte dich, in meinem Leben zu kommen und mich zu verändern. Leite mich auf meinem Weg und zeige mir, wie ich dein Werkzeug sein kann. um anderen von deiner Liebe und Gnade zu erzählen. Ich übergebe mein Leben in deine Hände und bitte dich, mich zu einem neuen Leben in Christus zu führen. In Jesu Namen bete ich. Amen.